HR Info. Corona kompakt am Mittwochnachmittag.
Kontaktbeschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies und das ausgerechnet kurz vor Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Auch viele Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf wollen während der Sommerferien verreisen und viele möchten sich deshalb gerne vergewissern, ob sie das guten Gewissens tun können. Zu viele, berichtet unser Reporter Jörg Beukel.
Es war noch nicht Mittag, da zogen die Verantwortlichen für das Diagnosezentrum für Corona-Infektionen in Gütersloh die Reißleine. Nichts ging mehr. Obwohl 3 bis 4 Ärzte und 12 Helfer im Dauereinsatz testeten, waren einfach zu viele Menschen gekommen. Menschen mit großen Hoffnungen, einen Corona-Persilschein für ihren Urlaub zu bekommen, denn mit einem aktuellen und negativen Corona-Test lässt Bayern Menschen noch einreisen. Doch mehr als 1200 Menschen schafft das Testzentrum an einem Tag nicht. Die restlichen, denn es waren wesentlich mehr gekommen, mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die in der Schlange machten sich noch Hoffnungen.
Wir wollen Donnerstag nach Bayern in den Urlaub fahren und haben heute mit Schrecken gehört, dass man dafür ein negatives Corona-Testergebnis braucht.
Also ich hoffe, dass je eher und je mehr Leute sich aus der Bevölkerung freiwillig testen lassen, dass uns dann verbindliche Zahlen vorliegen und dass dann am 30. das Ganze wieder ein Ende hat.
Auch andere Bundesländer lassen Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf nicht mehr rein. So hatte Mecklenburg-Vorpommern Menschen aus den Risikogebieten aufgefordert, vorzeitig das Land zu verlassen. Schleswig-Holstein schickt Urlauber aus den betroffenen Kreisen in eine 14-tägige Quarantäne. Doch wer will schon seinen Urlaub im Hotel oder Pensionszimmer verbringen? Heute kam nun noch das Land Niedersachsen hinzu. Auch hier gibt es ein Beherbergungsverbot für Touristen aus den beiden betroffenen Kreisen. Die Menschen sind richtig sauer.
Es ist Mobbing. Also ich fühle mich gerade so ungeliebt. Das ist unglaublich. Schulfreunde rufen mich an, sagen, was ist los bei euch? Und wenn man irgendwo hin will, sagt man, ach, bleib lieber zu Hause. Das höre ich auch von Kollegen.
Diskriminierung, würde ich sagen. Mobbing nicht. Aber Diskriminierung, weil man ja von vornherein in eine bestimmte Schublade gesteckt wird.
Andersherum warnt Österreich vor Reisen nach NRW. Die Alpenrepublik gab eine partielle Reisewarnung für das ganze Bundesland heraus. Nur notwendigste Reisen sollten durchgeführt werden. Für die Hoteliers und Gastronomen im Kreis Gütersloh ist das Ganze ein Albtraum. Nach den Lockerungen der vergangenen Wochen kommen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens mit voller Macht zurück. Andreas Kerkhoff vom Hotel- und Gaststättenverband spricht für 140 Kollegen.
Doch jetzt, müssen wir sagen, sind wir alle stinksauer auf das, was da auf uns jetzt einprasselt, weil täglich Stornierungen kommen, Absagen für reservierte Tische, selbst kleine Feiern können wir nicht mehr durchführen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Und wir haben deswegen uns überlegt, von der DEHOGA OWL Strafantrag zu stellen. Und wir werden da mit Sicherheit auch Schadensersatzansprüche geltend machen.
Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld eingereicht. Grundvoraussetzung, um später den Fleischkonzern Tönnies haftbar für mögliche Umsatzausfälle zu machen. Über 1500 Mitarbeiter hatten sich dort mit dem Coronavirus infiziert.
Soweit der Bericht von Jörg Bröckel. Er ist unser Reporter für die Kreise Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen, in denen jetzt wieder Kontaktbeschränkungen gelten wegen eines großen Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies. Nach dem Corona-Ausbruch unter Beschäftigten eines Fleischbetriebs im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen gelten dort und im benachbarten Kreis Warendorf ja wieder Kontaktbeschränkungen. Und am liebsten wäre es der nordrhein-westfälischen Landesregierung wohl, wenn die Menschen dort auch keine Kontakte über die Kreisgrenzen hinaus aufnehmen würden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat jedenfalls an alle Menschen, die dort wohnen, appelliert, ihren Kreis möglichst nicht zu verlassen. Aber dieser Appell kommt zu einer sehr ungünstigen Zeit, denn am kommenden Wochenende beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Und da möchten bestimmt auch viele Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verreisen. Vor der Sendung habe ich darüber mit Holger Hopper-Dietzel gesprochen. Er ist Fachanwalt für Reiserecht. Herr Hopper-Dietzel, mal angenommen, ich bin Einwohner des Kreises Gütersloh und habe anderswo einen Urlaub gebucht und bezahlt, sei es teilweise, sei es vollständig. Darf ich dann einfach losfahren, obwohl mir doch der Ministerpräsident nahegelegt hat, es nicht zu tun?
Ja, das Nahelegen ist ja nicht einem Verbot gleichzusetzen und solange man reisen darf, ist das natürlich auch dem Einzelnen gestattet. Es ist halt die Frage, ob man jetzt das Verantwortungsbewusstsein hat und dieser Empfehlung nachkommt oder ob man möglicherweise sich auch sicher ist, dass man überhaupt kein Infektionsträger ist, dann ist es mit dem Reisen natürlich auch überhaupt kein Problem.
Wenn ich nun als Einwohner im Kreis Gütersloh verantwortungsbewusst bin, wie Sie das genannt haben, und sage, ich nehme mir den Appell des Ministerpräsidenten zu Herzen und storniere von mir aus die Reise, kann ich das mit dieser Begründung tun, solange das keine Vorschrift ist, sondern nur eine Empfehlung? Kann ich sagen, der Ministerpräsident empfiehlt mir das und deshalb storniere ich die Reise und jetzt gebt mir bitte mein Geld zurück?
Ja, das ist jetzt die Tücke an dieser Empfehlung. Mit dieser Empfehlung wird man gegenüber dem Reiseveranstalter nicht von den Stornokosten wegkommen, denn der Veranstalter kann ja leisten, der Reisende, er darf auch reisen und frei von Stornokosten wird man im Grunde genommen nach der gesetzlichen Regelung nur dann, wenn im Zielgebiet unvermeidbare außergewöhnliche Umstände vorherrschen, die es für den Reisenden zu einer Gefahr machen, an der Reise teilzunehmen. Diese Situation haben wir hier aber nicht.
Das heißt, selbst dann, wenn die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre Empfehlung in eine Vorschrift umwandeln würde und sagen, es soll oder es darf keiner mehr aus dem Kreis raus, auch dann darf ich nicht damit rechnen, dass die Stornokosten mehr erstattet werden?
Ja, man muss das sehen im Verhältnis der Risikoverteilung. Der Reiseveranstalter kann ja die Reiseleistungen erbringen, er bietet sie auch an. Das Zielgebiet ist möglicherweise auch sicher und das Hindernis liegt in der Sphäre des Reisenden. Er hat einen bestimmten Wohnsitz, den er möglicherweise dann aufgrund behördlicher Anordnung nicht verlassen darf. Da wird er gegenüber dem Reiseveranstalter die Stornokosten zahlen müssen. Aber es ist dann daran zu denken, dass der Reisende möglicherweise seine Ansprüche bei der Behörde geltend macht, weil die von ihm ja das Opfer verlangt, eben an dieser Reise nicht teilzunehmen.
Schauen wir mal auf die andere Seite, auf die Reiseziele, die Urlauber und Urlauberinnen anstreben. Das Land Niedersachsen zum Beispiel hat ein Beherbergungsverbot für Reisende aus der Region Gütersloh ausgesprochen. Was heißt das denn genau? Kann und muss dann jeder und jede, die in Niedersachsen ein Hotel betreiben, den Reisenden die Übernachtung verweigern?
Ja, also wenn es eine behördliche Anordnung ist, dass man aus einer bestimmten Herkunftsregion keine Gäste aufnehmen darf, dann ist natürlich der Hotelbetrieb an diese Anordnung gebunden und dann muss er die Gäste aus dem Kreis Gütersloh wegschicken. Er darf sie gar nicht aufnehmen.
Und wenn es keine Vorschrift der jeweiligen Landesregierung gibt, steht es dann womöglich im Ermessen eines Betreibers, eines Hotelbetreibers zu sagen, ich entscheide das jetzt für mein Haus, wen ich hier aufnehmen möchte oder wo nicht. In Zeiten von Corona kann der das selber entscheiden?
Ja, grundsätzlich hat ja jeder Hotelbetrieb das Hausrecht. Er kann es natürlich selbst entscheiden, wen er aufnimmt oder nicht. Aber er muss das natürlich auch sehen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Verträgen. Daraus ergibt sich natürlich eine Verpflichtung gegenüber dem Gast, den aufzunehmen. Aber er hat auch wiederum eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit der übrigen Gäste, für eine Sicherheit zu sorgen. Und wenn er jetzt erkennt, dass da möglicherweise Personen ankommen, die Infektionen wieder vorantreiben, dann kann er die auch ausschließen. Das ist dann sein Ermessen.
Und wer bezahlt dann die Urlaubskosten?
Also wenn ein Gast im Hotelbetrieb tatsächlich abgewiesen wird, obwohl der Gast jetzt, sage ich mal, keine Erscheinungen eines Virus nach außen hin kommuniziert oder beziehungsweise abgibt, dann darf der Hotelbetrieb ihn eigentlich nicht abweisen, dann muss er ihn aufnehmen. Oder umgekehrt, wenn er ihn abweist, dann darf natürlich auch der Hotelbetreiber keine Kosten von dem Hotelgast verlangen.
Länder wie Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein wollen Reisende aus den Corona-Risikogebieten nur unter strengen Auflagen einreisen lassen. So sollen sich Reisende, die nach Schleswig-Holstein kommen, nach der Einreise erstmal 2 Wochen in Quarantäne begeben. Dann ist der Urlaub ja unter Umständen schon vorbei, wenn die Quarantäne vorüber ist. Wie sieht's denn rechtlich in so einem Fall aus?
Also wenn die Reisewilligen in Quarantäne müssen, dann ist ja im Grunde genommen der Zweck der Reise entfallen. Und dann kann der Reisende auch gegenüber dem Hotelbetrieb im Zielgebiet die Kündigung erklären, weil das ist Geschäftsgrundlage, dass man einfach ungehindert das Hotel anfahren kann, dass man dort das Zimmer bezieht und dass man dort seinen Urlaub genießt. Aber wenn das gar nicht ermöglicht wird, dann hat man hier ein Sonderkündigungsrecht.
Sagt Holger Hopper-Dietzel, Fachanwalt für Reiserecht. Vor der Sendung haben wir darüber gesprochen, welche Rechte Menschen haben, die eine Reise gebucht haben, die aber in einem Kreis wohnen, den sie wegen eines Corona-Ausbruchs dort nicht verlassen sollten. Eine solche Empfehlung hat nämlich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet für die Kreise Gütersloh und Warendorf ausgesprochen.
HR-Info. Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.
Ein Fleischskandal nach dem anderen. Gammelfleisch bei Wilke in Nordhessen, katastrophale Bedingungen bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen und im letzteren Fall ein Covid-19-Ausbruch als Folge, der jetzt in zwei Landkreisen zu erneuten Kontaktbeschränkungen führt. So etwas kostet Vertrauen und eine ganze Branche gerät dadurch immer wieder in Verruf. Im nordhessischen Hof Geismar haben sich heute Menschen aus dem regionalen Metzgerhandwerk zu Wort gemeldet. Sie protestieren gegen Massentierhaltung und industrielle Fleischproduktion. Mehr darüber von unserem Reporter Carsten Gulke.
Dicht aufgereiht stehen sie, die PKWs und Pickups der Fleischer und Metzger, auf dem ehemaligen Viehmarkt in Hof Geismar. Plakate und Banner schmücken die Anhänger, in denen sonst Borstenvieh transportiert wird. Und man merkt es deutlich unter den Anwesenden, sie sind irgendwie sauer auf die industrielle Konkurrenz. So auch Uwe Köhler. Er ist Innungsobermeister und bringt auf den Punkt, was viele hier denken.
Es ist für uns Fleischer ein Unding. Das ist eine lebende Kreatur, wie mit der umgegangen wird, unabhängig von der Mitarbeiterproblematik.
Den Fleischereifachbetrieb Köhler gibt es in Hof Geismar schon in der 5. Generation. Und das schafft Kundenvertrauen, weiß der Innungsobermeister.
Wir schlachten selber, weil die Qualität eine ganz andere ist als in diesen Massenfabrikationen. Wir haben kurze Transportwege, wir kennen unsere Landwirte, die Schweine können akklimatisieren bei uns und das macht sich definitiv auf die Fleischqualität bemerkbar.
Dann verteilt er so, wie viele andere Metzger, kleine Kostproben von dem, was die Nordhessen am besten können. Aale Wurst nämlich. Und er erklärt:
Unsere Landwirte sind zwischen 5 und 10 Kilometern entfernt. Unsere Mitarbeiter stammen und leben aus dieser Region. Also die Wertschöpfung bleibt nahezu komplett in unserer Region.
Genüsslich lässt Gero eine Scheibe Aale Wurst mit Fenchelgeschmack auf seiner Zunge zergehen. Nur eine der Spezialitäten der Landfleischerei Koch in Kalden, zu deren Stammkunden der junge Mann seit Jahren zählt.
Glücklicherweise gibt es hier in Nordhessen ja noch viele kleine Fleischer, ja, die selber schlachten, selber verarbeiten. Brauche ich nicht einen Supermarkt. Ja.
Auch er verfolgt mit Spannung und Sorge die Entwicklung in der Fleischindustrie. Und er versteht auch nur zu gut, warum gerade jetzt die Fleischer und Metzger in Nordhessen mit einer Demo dagegenhalten.
Ich meine, ich kann mich als Kunde ja nicht beschweren, dass es immer weniger Fleischer gibt und immer weniger kleine Bäcker, wenn ich dann meine Brötchen in der Tanke und das Fleisch im Supermarkt kaufe.
Katharina Koch, die Juniorchefin der Landfleischerei, sieht ganz klar die Notwendigkeit zur regionalen Produktion. Ihre Kunden geben ihr Recht und irgendwie scheint dieser neuerliche Skandal in der Massenfleischproduktion auch durchaus Auswirkungen auf das Handwerk im Landkreis Kassel zu haben.
Für uns ist das eigentlich immer positiv, weil sich die Leute wieder darauf besinnen, zum kleinen Metzger zu gehen.
Auch sie unterstützt mit ihrem Team den Protest der Fleischereien und Metzgereien.
Ja, wir wollen einfach nochmal sichtbar machen, dass es hier kurze Wege gibt, dass wir hier unsere Bauern kennen und unser Vieh selbst holen und auch schlachten und dann auch alles selbst herstellen und das nicht aus irgendwelchen großen anonymen Fabriken kommt.
Für Gero ist ganz klar, dass die Massenproduktion von Fleisch und der harte Preiskampf auf dem Markt immer wieder Skandale in der Produktion hervorbringen werden. Wer für 100 Gramm Schnitzel gerade mal 88 Cent bezahlt, der darf sich auch nicht über die Folgen wundern, meint er.
Natürlich ist es immer so, jetzt ist so ein Skandal und die Leute sind jetzt alle ein bisschen hellhörig und dann, keine Ahnung, viele fallen bestimmt auch dann wieder zurück und gehen dann doch wieder in den Supermarkt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn so Fleischer mit ihren Autos und ihren Anhängern hier durch die Gegend fahren, das, glaube ich, macht schon eine Welle, ja.
Fragwürdige Zustände in einigen Fleischbetrieben machen der ganzen Branche Sorgen, berichtet unser Reporter Carsten Gulke. Um Hessen so gut wie möglich durch die Corona-Krise zu bringen, haben die Fraktionen im Hessischen Landtag bisher weitgehend an einem Strang gezogen, egal ob sie zur Regierung oder zur Opposition gehören. Aber mit diesem parteiübergreifenden Corona-Konsens scheint es jetzt erst einmal vorbei zu sein. Nun herrscht Dissens statt Konsens. Und an die Stelle politischer Corona-Achtsamkeit sind gegenseitige Vorwürfe getreten und es tobt ein harter verbaler Schlagabtausch um milliardenschwere Corona-Hilfen für das Land. Woran liegt das und was bedeutet das für die Menschen, die auf Hilfe warten? Darüber habe ich vor einer Stunde mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen. Gestritten wird über einen 12-Milliarden-Euro-Plan der schwarz-grünen Koalition. Warum? Weil 12 Millionen zu viel Geld sind oder zu wenig?
Ich würde sagen, es ist einer der seltensten Momente im Hessischen Landtag, in dem darüber gestritten wird, ob das nicht zu viel Geld ist. Zu viel auf einmal, sagen jedenfalls SPD und FDP. Klar ist, das Geld ist nicht das Problem. Geld wird auf jeden Fall genügend da sein. Es geht um das Wie, nicht um das Wie viel. Und Schwarz-Grün wollen sich eben vom Parlament eine Kreditermächtigung geben lassen über 12 Milliarden Euro für die kommenden 3 Jahre. Freie Bahn also ohne ständige Beratungen. Und heute bei der zweiten Lesung des Gesetzes ging es dann hart zur Sache. Fraktionschefin Nancy Faeser von der SPD warf der Landesregierung vor, das Parlament ausschalten zu wollen, die Demokratie zu beschädigen. Die FDP sprach von einem Missbrauch der Corona-Krise. Die Landesregierung zocke mit der Zukunft des Landes. Ähnliche Stimmen auch aus den Reihen der AfD und der Linken. Nur gab es eben auch die andere Seite, die Grünen, die CDU-Finanzexperten, die sagen eben, wir brauchen dieses viele Geld und wir brauchen langfristige Planungssicherheit.
Was stellen sich denn die Oppositionsparteien vor? Andere Hilfen für die Menschen und die Wirtschaft in Hessen, mehr Geld oder weniger Geld?
Zunächst einmal weniger Geld, aber eben nicht unbedingt andere Hilfen. Und das ist das Kuriose eigentlich an dieser ganzen Situation. Die SPD, die FDP, sie wollen keine 12 Milliarden Kreditermächtigungen für die nächsten Jahre. Sie wollen in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt, 4,5 Milliarden. Und erstaunlicherweise auf das laufende Jahr gerechnet, wäre das sogar mehr als in diesem 12-Milliarden-Paket drin wäre für dieses Jahr. Das räumt auch die Landesregierung ein. Also da gibt's eben einen harten Schlagabtausch und viel Streit. Und ich bin gespannt, wie der ausgeht in den nächsten Wochen.
Viele fragen sich ja, warum die Oppositionsparteien so lautstark auftreten. Liegt das daran, dass sich die Opposition ein bisschen im Windschatten der Regierenden sieht, weil die in Krisenzeiten immer im Mittelpunkt stehen? Hat die Opposition das Gefühl, zu fast allem nur Ja und Amen sagen zu können, wenn überhaupt?
Genau so ist es. Und dann schmerzt es natürlich auch, dass die schwarz-grüne Koalition nur eine Stimme Mehrheit hat. Das ist nun wirklich sehr wenig. Und man darf nicht vergessen, die Landesregierung braucht die Opposition für ihre Pläne, eigentlich auch, um die Schuldenbremse zu lockern. Und da ist natürlich eine ganz interessante Konstellation. Jetzt, wo die Opposition so auf Krawall gebürstet ist, überlegt die Landesregierung, überlegt Schwarz-Grün, das eben so zu machen, dass man eben keine Zweidrittel Mehrheit braucht, um die Schuldenbremse zu lockern. Das ist ein sehr heikles Verfahren. Davon wird aber abhängen, ob die Pläne der Koalition greifen oder ob sie scheitern.
Was wird aller Voraussicht nach am Ende bei diesem Konflikt herauskommen? Die 12 Milliarden oder nichts oder ganz was anderes?
Also die Ironie an der ganzen Geschichte ist, das Geld wird fließen. Wahrscheinlich über die nächsten Jahre wären es 12 Milliarden. Egal, welche Seite sich durchsetzt, egal, ob das sozusagen mit Hilfe der Opposition passiert, was ich nicht glaube, oder im Alleingang der Landesregierung. Es kommt darauf an, ob es in Häppchen passiert oder nicht. Aber ich bin ganz sicher, die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft werden ihr Geld bekommen. Und erstaunlicherweise sagen das alle im Landtag.
Informationen und Einschätzungen unseres landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist zum Streit im Hessischen Landtag über die Corona-Hilfen.
HR-Info. Corona kompakt. Am Mittwochnachmittag.